Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Montag, der 26. Januar 2015 und Grund zum Feiern hat Jutta Gusenburger alias Cindy, alias eine Hälfte des 70er-Jahre-Schlagerduos Cindy und Bert, die Hits hatten wie immer wieder sonntags
Kommt
oder Spaniens Gitarren, kennst du das auch noch?
Spaniens Gitarren.
Ja. Heute wird Jutta Cindy Gusenburger 67 Jahre alt. Genau 13 Jahre jünger ist der vielleicht beste Eishockeyspieler aller Zeiten. Fans in aller Welt verehren ihn als The Great One. Der Kanadier Wayne Gretzky feiert heute seinen 54. Geburtstag.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Oh doch, zum Glück kommen wir alle dran vorbei am Riesenasteroiden 2004 BL86. Aber knapp wird's, um etwa 17 Uhr unserer Zeit saust der 500 Meter Riese in nur dreifacher Mondentfernung an uns vorbei. Ein solch großer Asteroid würde bei einem Aufschlag auf der Erde ein Land in der Größe Deutschlands vermutlich komplett zerstören.
Direkt vor ihrer Haustür.
Enthüllt Manuel Neuer heute. Manuel Neuer, der Weltmeister und Welttorhüter, präsentiert um 18.15 Uhr sein Wachsabbild im Madame Tussauds unter den Linden. Vor 5 Monaten wurde Neuer mit Maßband und Tastzirkel vermessen. Seitdem arbeiteten bis zu 20 Mitarbeiter an der originalgetreuen Abbildung. Herstellungskosten der Figur 200.000 Euro.
Im weiten Rund.
25 Jahre Fanta 4. Zum Jubiläum gibt es die Rekordtour, die die Jungs heute, präsentiert von Radio 1, in die O2 World in Berlin-Friedrichshain bringt. Die Fantas versprechen eine Party mit allen Hits wie Sie ist weg, Die da oder Tag am Meer. Karten kosten gut 47 Euro oder Sie gewinnen bei uns Tickets um 10 vor 8.
In den Läden.
Gibt's den gesetzlich geregelten Winterschlussverkauf ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Viele Einzelhändler halten aber an dieser Rabattaktion fest. Heute beginnt wieder der WSV. In den meisten Geschäften dauert er bis zum 7. Februar. Das ist der übernächste Samstag.
Sportlich.
Können Deutschlands Handballer heute bei der WM in Katar weiter für Furore sorgen? Gegen Ägypten geht es ab 17.30 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale. Zu sehen nur im Bezahlfernsehen bei Sky.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass auch Dresden nicht nur Pegida ist. Zeitgleich mit einem erneuten Aufmarsch der Islamkritiker wollen Musiker heute Abend ein Zeichen setzen für Toleranz. Unter dem Motto Offen und bunt Dresden für alle werden vor der Frauenkirche unter anderem Herbert Grönemeyer, Jan-Josef Liefers, Silly und Keimzeit erwartet.
Radio 1, der schöne Morgen.
Für die einen ist es Grund zur Freude, für die anderen ein Schock. Das Linksbündnis Syriza hat die Parlamentswahlen in Griechenland gewonnen und ist nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Damit ist auch klar, es wird neue Diskussionen um einen Schuldenschnitt für Griechenland geben, aber auch über ein mögliches Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro.
Und wir sprechen jetzt mit dem Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen. Guten Morgen, Christos Katsioulis.
Guten Morgen.
Morgen.
Das ist ein großer Sieg für das Linksbündnis Syriza. Herrschte denn in Athen in der Nacht Partystimmung?
Absolut. Die Partystimmung war vor allem dort vor der Universität am spürbarsten, wo Syriza seinen Wahlsieg gefeiert hat. Voll mit jungen Leuten, voll mit Fahnen, auch teilweise aus ganz Europa Leute angereist, um diesen Wahlsieg mitzufeiern. Und ich denke, dass das noch bis in die frühen Morgenstunden angedauert hat.
Welche Rolle hat bei dieser Wahl der Druck von außen gespielt? Also, dass viele Politiker aus Deutschland und anderen Ländern gewarnt haben, Syriza zu wählen?
Gar keine so große Rolle, weil sie waren ja nicht allein in ihrem Versuch der Einmischung. Es gab ja auch von linker Seite immer wieder die Bestärkung für Syriza. Der Vorsitzende von Podemos aus Spanien beispielsweise hat ihn im Wahlkampf unterstützt. Insofern ist das nicht sonderlich negativ oder auch positiv aufgefallen.
Syriza ist der große Wahlsieger, braucht aber trotzdem einen Koalitionspartner. Wer kommt denn da in Frage?
Im Moment kommen 2 Partner in Frage. Zum einen die Mittepartei Topotami, die 4. stärkste Partei geworden ist, und die unabhängigen Griechen, eine rechtspopulistische Partei, die knapp ins Parlament eingezogen sind. Und ich denke, die Wahl des Koalitionspartners wird schon ein bisschen die Richtung weisen, in die Tsipras möglicherweise gehen wird. Topotami würde eher in Richtung auf Kompromiss mit Europa deuten. Die Wahl der unabhängigen Griechen als Partner könnte für Probleme sorgen.
Durch den Wahlkampf war das politische Geschehen in Griechenland in den vergangenen Wochen weitestgehend zum Erliegen gekommen. Wie lange wird es denn voraussichtlich dauern, bis die neue Regierung steht und auch handeln kann?
Die neue Regierung wird vermutlich schon diese Woche stehen. Wie lange es dann dauert, bis sie handlungsfähig ist, kann man im Moment schwer absehen. Denn das hängt auch davon ab, wie professionell ihre Vorgängerregierung ihr die Amtsgeschäfte übergeben wird. Und das ist vermutlich von den einzelnen Ministerien abhängig. Ich fürchte, die werden teilweise verbrannte Erde hinterlassen.
Was meinen Sie eigentlich mit der verbrannten Erde?
dass sie die Ordner ausräumen werden, dass sie nichts an Akten hinterlassen werden in den Ministerien und dass sie ihnen im Grunde genommen die Einführung in die Amtsgeschäfte möglichst stark erschweren werden.
Im Vorfeld haben ja viele Konservative und Wirtschaftsexperten gewarnt, dass ein Sieg von Syriza katastrophale wirtschaftliche Folgen für Griechenland haben könnte. Egal, ob das realistisch ist oder nicht, wie groß ist denn die Gefahr, dass viele Griechen jetzt panisch ihr Geld abheben?
Ich glaube, die Gefahr ist nicht sehr groß, denn wenn, dann wäre das schon im Vorfeld der Wahlen passiert. Und da haben wir zwar leichte Abhebebewegungen festgestellt, aber nicht in dem Maße, wie das 2012 der Fall war. Diese großen Warnungen waren hier vor allem von der Regierung zu hören oder von der bisherigen Regierung zu hören und wurden mehr als Panikmache eingestuft, denn als wirklich wahrscheinliches Szenario.
Das Linksbündnis Syriza hat bei der Wahl in Griechenland nur knapp die absolute Mehrheit verpasst. Wir haben mit Christos Katsoulis gesprochen. Er ist Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen. Vielen Dank.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Guten Morgen, Herr Liefen.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Die Wahl in Griechenland, das, was viele Wirtschaftsexperten als Desaster befürchtet hatten aus ihrer Sicht, ist, dass das Linksbündnis Syriza die Wahl gewinnt. So ist es jetzt gekommen. Was bedeutet das für die Börsen, für den Euro? Geht jetzt alles unter?
Naja, es geht überhaupt nicht alles unter, aber wir haben es natürlich gestern gesehen, Sie haben den Euro angesprochen, das ist immer ein ganz wichtiger Indikator, der ist gestern, als so die ersten Prognosen gab und es hieß, es könne sein, dass es eine absolute Mehrheit sogar gibt für Syriza, da ist der Euro mächtig unter Druck geraten, unter 1,11 Dollar gefallen, der tiefste Stand seit rund 11 Jahren, er hat sich dann, nachdem das Ergebnis jetzt ja so halbwegs raus ist oder bestätigt ist, dass es eben keine absolute Mehrheit gibt, hat sich der Euro ein Stück weit wieder erholt. Und auch das, was wir gestern außerbörslich an Handel gesehen haben an den Börsen, da gingen die Kurse nämlich auch zunächst kräftig in den Keller, hat sich auch wieder ein bisschen stabilisiert. Aber der DAX, der wird heute trotzdem ungefähr 1% im Minus starten. Beim Nikkei sehen wir es heute Morgen auch in Tokio, auch unter Druck geraten. Und jetzt wird eben drauf ankommen, was wird von dem umgesetzt, was vorher angekündigt wurde? Stichwort Schuldenschnitt, Stichwort möglicherweise das Strecken von Krediten, möglicherweise das nicht mehr Bedienen von Krediten, wobei wir das im Augenblick, glaube ich, nahezu ausschließen können. Herr Tsipras hat ja schon im Vorfeld mehr Gesprächsbereitschaft gezeigt und von daher gehen wir mal davon aus, dass die übelsten Befürchtungen nicht eintreten. Aber die große Frage, und das wird jetzt auch ein Thema sein, das in Zukunft an den Börsen gespielt wird, wie reagieren denn reagieren die Parteien in den anderen Ländern, in den anderen Schuldenstaaten, in den Krisenstaaten? Schauen wir uns an Frankreich, Italien, Spanien auch noch ein Stück weit, Portugal, Irland, Zypern, Belgien und so weiter. Gibt es da auch ähnliche Tendenzen? Und dann kann es natürlich sein, dass es auch wirtschaftlich noch mehr Druck gibt.
Die 0%-Finanzierung begegnet einem oft, dieses Angebot. Verlockend ist das ja auch, kaufen auf Pump, ohne am Ende mehr zu bezahlen, als wenn man die ganze Kohle gleich über den Tresen schiebt. Wo ist das Problem bei der 0%-Finanzierung?
Ja, es liest sich einfach zunächst mal gut, wenn man 0% bezahlt. Wenn man das Kleingedruckte dann durchliest, dann wird schon das eine oder andere Nachteilige eben dann oder tritt dann doch zutage. Also die Verbraucherschützer sagen, erstens kriegt man in der Regel keine Rabatte und keine Abschläge auf den Kaufpreis, sondern der Kaufpreis ist in der Regel schon relativ hoch. Das Zweite ist, dass man, und das heißt es immer wieder, auf keinen Fall, und das wird sehr häufig mitverkauft, Versicherungen, also das heißt Restschuldversicherungen, mit unterzeichnen soll, weil die in der Regel deutlich höher sind, als wenn man sie auf dem freien Markt kauft. Und in der Regel braucht man sie gar nicht. Die haben sehr, sehr viele Ausschlüsse drin. Was man auch wissen muss, bei diesen 0%-Finanzierungen hat man in der Regel eine Bonitätsprüfung, die mit durchgeführt wird. Das gibt in der Regel Schufa-Einträge und auch das kann letztendlich nachteilig für den Kunden sein. Und dann gibt es halt sehr häufig noch Kosten, die verdeckt sind, also Kontoführungsgebühren, Servicegebühren, sonstige Kosten, die anfallen. Da muss man auch ganz genau aufs Kleingedruckte achten. Und auch nochmal ganz wichtig, man muss wirklich sicher sein, dass man die Raten auch bezahlen kann. Denn wenn man die Raten nicht bezahlen kann, dann rutscht man eben in den eigenen Dispo und dann zahlt man für diesen 0%-Kredit, den man eigentlich hat, bezahlt man plötzlich auf seinem Konto seine 10%, 11%, 12%. Also da ganz genau darauf achten, sich nicht verführen lassen von diesen 0%, dann am Ende wird für die meisten teurer.
Nicolas Liefen, vielen Dank, jo, bis morgen.
Tschüss. Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Die Frage ist nicht, ob in Zukunft ein großer Meteorit die Erde treffen wird, sondern nur wann.
Im Film Armageddon mit Bruce Willis rast ein großer Meteorit auf die Erde zu und droht sie zu zerstören. Dazu wird es heute zum Glück nicht kommen. Asteroid 2004 BL86 heißt der Felsbrocken, der an der Erde vorbeifliegt und einen Durchmesser von ja immerhin 500 Metern haben soll. Uns droht heute keine Verwüstung der Erde. Bruce Willis muss auch nicht ins Raumschiff steigen, um den Übeltäter zu zerstören. Felix Lüning von der Archenholz-Sternwarte in Berlin sieht keine große Gefahr.
Die ist lange unterschätzt worden. Allerdings darf man das auch nicht dramatisieren. Es ist immer wieder möglich, dass die Erde von Brocken aus dem All getroffen wird. Aber dass solche großen Objekte bei uns untergehen, ist relativ selten.
Und in diesem Film Armageddon, da schafft es Bruce Willis ja dann, den Felsbrocken mit einer Bombe zu zerstören. Ist das eigentlich eine gute Idee?
Ihn mit einer Bombe zu zerstören, würde ja nur bedeuten, ihn in eine Trümmerwolke zu zerblasen. Und dann hätten wir also statt eines massiven Objektes einen ganzen Meteoritenhagel auf der Erde zu erwarten. Es wäre sinnvoller, diese Objekte durch gelandete Raketentriebwerke etwas aus der Bahn zu schubsen. Das genügt ja, wenn man es rechtzeitig genug macht, ein kleiner zeitlicher Impuls, um die Bahn so zu verändern, dass er also weit an der Erde vorbeiläuft.
Aber der große Asteroid, der heute an der Erde vorbeifliegt, ist glücklicherweise ungefährlich und eigentlich ja ein willkommenes Spektakel für Hobbyastronomen.
Ja, haha, willkommenes Spektakel. Erstens sind die Wetterprognosen ja über Berlin denkbar ungünstig. Wir durchleben hier gerade die mieseste Wintersaison, die ich zumindest hier als Astronom hinter mich gebracht habe. Also wir haben bisher überhaupt noch nicht beobachten können. Das heißt, man wird ihn gar nicht sehen können.
Heute um etwa 17 Uhr wird der Asteroid der Erde dann am nächsten sein.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Wenn das Linksbündnis unter Syriza die Wahl gewinnen sollte und Griechenland dann seinen Sparkurs aufgeben würde, dann wäre ein Austritt Griechenlands aus dem Euro nahezu unausweichlich. Diese Drohung war Anfang Januar aus der Bundesregierung zu hören. Von dieser Drohung haben sich griechische Wähler offenbar nicht einschüchtern lassen. Syriza hat die Wahl haushoch gewonnen, ist nur knapp an der absoluten Mehrheit gescheitert.
Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Was bedeutet dieses Wahlergebnis für Angela Merkel?
Genau das. Vor 3 Jahren sagte der deutsche Außenminister, also wenn da jetzt das Programm der europäischen Solidarität, des Wiederaufbaus, der Sparsamkeit, der Reformen nicht fortgesetzt wird, dann sehe ich nicht, wörtliches Zitat, dass die entsprechenden Tranchen des Hilfsprogramms ausgezahlt werden. 2012, Guido Westerwelle. Das Ergebnis war, dass damals Alexis Tsipras und sein Bündnis Syriza nach aussichtsreichen Ergebnissen in den Vorwahlen abschmierten, weil man sagt, oh, die Deutschen sagen mit denen nicht. Inzwischen ist es wohl so, wenn die Deutschen sagen, die wollen wir nicht, dass es ein zentrales Wahlkampfargument ist, zu sagen, oh super, wir können die Deutschen ärgern, wenn wir Syriza wählen. Das ist das, was auch im Ausblick ein bisschen besorgt in Spanien wartet, der Linkspopulist Iglesias da drauf, dass Frau Merkel was Ungünstiges sagt. Herr Cameron braucht die bösen Deutschen, oder die Briten haben darin ein zentrales Argument für ihr Referendum, ob sie in der EU bleiben wollen. Und in Frankreich funktioniert es dann andersrum noch ekler. Mit Frau Le Pen, die sagt, ja, also die nationalen Interessen Frankreichs müssen hochgehalten werden gegen Deutschland. Wir reden also jetzt nicht sozusagen über das Gegenteil von Grexit, dass sich die anderen Europäer irgendwann darauf einigen, auch wir könnten es auch ohne die Deutschen. Aber ich glaube, wenn die in ihr Montagsklassenbuch schreiben müssten, wen haben wir denn am allerliebsten in der Klasse? Deutschland mit relativ wenigen Erwähnungen.
Also ist es eine Niederlage für Angela Merkel und sie sollte in diesem Zusammenhang demnächst weniger sagen?
Es ist ja eigentlich das schon durchgewunken, schlauerweise muss man sagen, was ansonsten jetzt kommen würde. Die Griechen hatten dann, oder sagen wir mal, Syriza hatte eine ganze Reihe von Forderungen. Das erste, was sie machen wollen, wieder Wohngeld und Elektrizitätszuschüsse für arme Leute oder die Wiedereröffnung des Staatsrundfunks ERT. Was sollen wir hier beim RBB dagegen sagen? Also das ist nicht dramatisch und den zentralen Punkt, die EZB kann Staatsanleihen kaufen, also sie kann sichere Staaten mit Geld versorgen. Das haben die Europäer schon abgeräumt. Dies wiederum auch gegen den Wunsch und den Rat der deutschen Regierung. Wir sind jetzt in der Phase der der Reaktion auf die eisenharte Politik von Frau Merkel. Und da gibt es in Europa wohl mehr Leute, die sagen, ja, so ganz so knallhart kannst du es auch nicht durchziehen, dass wir den Griechen Kredite geben, die sie strangulieren und sie müssen diese Kredite sofort an die Banken weiterreichen. Und das ist ja eigentlich das Argument von Tsipras, dass er sagt, wir nehmen die Kohle, wir werden sie zurückzahlen, wir wissen nicht, wann wir sie zurückzahlen können, aber wir werden sie nicht nur den Banken geben, sondern davon Investitionen machen, dass wir von unseren 25% Arbeitslosigkeit, unseren 50% Jugendarbeitslosigkeit runterkommen. Also, je konservativer, je strenger die deutsche Europolitik ist, desto schneller wird es woanders linke Regierung geben. Wenn nicht bei uns, dann eben da.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Gestern haben die Griechen mit großer Mehrheit für einen Regierungswechsel gestimmt. Die Linkspartei Syriza ist mit 36,4% eindeutiger Wahlsieger und hat nur knapp die absolute Mehrheit verpasst. Besonders genau schauen Europas Politiker auf das Wahlergebnis, denn Syriza hat im Wahlkampf ganz klar einen Schuldenschnitt gefordert. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollte sich nicht in den Wahlkampf einmischen, mahnte aber:
Das Einzige, was wir sagen können, ist, jede neue Regierung muss die Verpflichtungen respektieren, die Griechenland mit internationalen Geldgebern eingegangen ist.
Aber die Angst davor, dass genau das nicht passieren wird, ist groß. Wie gefährlich ist Syriza für den Euro? Darüber sprechen wir mit Yannis Emanuelidis. Der Politikwissenschaftler vom European Policy Center in Brüssel ist jetzt auf Radio 1.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Wahlsieger Alexis Tsipras hat auch heute Morgen wieder ein Ende der Sparpolitik angekündigt. Er hat aber nicht die absolute Mehrheit im Parlament. Mit wem wird er seinen Plan denn durchsetzen können?
Also er hat Gespräche einberäumt für heute Vormittag mit den unabhängigen Griechen. Eine rechte Partei, weiter rechts noch als die konservative Nea Dimokratia. Das hört sich von außen eigenartig an, dass eine radikale linke Partei Gespräche führt mit einer relativ rechten Partei. Aber diese rechte Partei von Herrn Kamenos hat sich von Anfang an gegen die Sparpolitik gewandt und ist daher ein möglicher Koalitionspartner. Es gibt aber auch noch einen zweiten, eine Partei der Fluss, eine Zentrumspartei, Zentrum links, Zentrum rechts, man weiß es nicht genau. Eventuell könnte auch das noch ein Partner sein. Man wird sehen.
Tsipras will mit den anderen Euro-Ländern verhandeln. Kann ein radikaler Schuldenschnitt das realistische Ziel sein, also eine Last der etwa 200 Milliarden Euro Schulden?
Ich glaube nicht, dass ein radikaler Schuldenschnitt möglich ist. Viele der Partner innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Eurozone sind nicht bereit, einen derartigen radikalen Schritt zu gehen. Aber es gibt Möglichkeiten, die Fristen zu verlängern, die Zinszahlungen zu reduzieren, eventuell eine Wachstumsklausel einzubinden bei der Frage der Abzahlung der Schulden Griechenlands. Also von daher gibt es Möglichkeiten, einen Kompromiss zu finden, aber es wird aber auch sehr viel davon abhängen, was Syriza selbst bereit ist anzubieten, was über das hinausgeht, was die Vorgängerregierung angeboten hat, beziehungsweise was ihr möglich war umzusetzen.
Ein großes Problem für das Wirtschaftswachstum in Griechenland ist die Korruption, heißt es immer wieder. Wird denn Syriza da durchgreifen können?
Ich glaube, dass mit einer Syriza geführten Regierung, die bisher noch nie in Regierungsverantwortung stand, es tatsächlich möglich ist, die große Korruption anzugehen, die Macht gewisser sehr einflussreicher Kreise in Politik, in Medien, in der Wirtschaft einzudämmen. Das ist übrigens auch etwas, was aus der Perspektive der Partner Athens, der Partner dieser neuen Syriza geführten Regierung, sehr interessant sein könnte, falls es das Angebot ist, das Syriza unterbreiten kann.
Wie viel Verständnis haben Sie für Steuerzahler anderer Euro-Länder, die sagen, dass sich Griechenland mit diesem Wahlergebnis aus der Verantwortung stiehlt?
Ich glaube nicht, dass sich das Land aus der Verantwortung stiehlt, ganz im Gegenteil. Es kommt nun eine Partei an die Macht, die sehr viel versprochen hat und die jetzt zeigen muss, dass sie in der Lage ist, das umzusetzen, was sie verspricht. Das heißt, die Verantwortung dieser Partei von Herrn Tsipras, von Syriza, ist nun erheblich, was auch eine Chance bieten kann, eine Chance, um gewisse Reformen umzusetzen, die bisher nicht umgesetzt wurden und auch eine Chance bietet, um auch eine gewisse Einheit im Land herzustellen, mit Blick auf die Frage, wie geht es weiter in den nächsten, nicht nur Monaten, sondern Jahre, denn das Land befindet sich insgesamt in einem fundamentalen Veränderungsprozess, fast schon ein Transformationsprozess, und das wird sicherlich noch einige Jahre dauern.
Und wie gefährlich ist der Syriza-Erfolg für die Eurozone aus Ihrer Sicht?
Ich sehe darin keine Gefahr. Ich sehe eher die Möglichkeit, dass das Land auf diesem Weg der Konsolidierung, der Veränderung einen weiteren Schritt gehen kann. Und ich sehe darin keine Gefahr für die Eurozone.
Über Syriza und den Euro haben wir mit dem Athener Politikwissenschaftler Yannis Emanuelidis gesprochen. Vielen Dank.
Ich sehe dir in die Augen, Kleine.
Platz nächste Bild.
Er hat gesagt, dass du äußerlich hübscher bist als innerlich.
Ein Ziel gucke ich gerade an. Und das ist sehr motivierend.
Radio 1. Der Gesichterleser. Dirk W. Eilert. Er sieht, was andere nicht mal ahnen.
Noch bis vor 3 Monaten wurde US-Präsident Barack Obama als Lame Duck bezeichnet, als lahme Ente, nachdem seine Demokraten im November die Wahlen verloren hatten. Im Kongress sitzen nun mehrheitlich Republikaner, die vielleicht gehofft hatten, dass die lahme Ente ja auch lahme Reden halten würde.
Unser Gesichterleser Dirk W. Eilert ist bei uns. Guten Morgen, Dirk.
Guten Morgen.
Morgen. Obama hat vergangene Woche seine jährliche Rede zur Lage der Nation gehalten. Wie hat er auf dich gewirkt?
Insgesamt hat er auf jeden Fall sehr souverän und selbstsicher gewirkt, also nichts von lahmer Ente. Wir schauen uns das mal konkret anhand eines Beispiels an.
Die Maßnahmen, die der Mittelschicht neue Chancen bieten, funktionieren. Und sie werden weiter funktionieren, solange die Politik nicht dazwischen fährt.
Hier sind jetzt 3 Dinge auffällig. Erstens lachen Obamas Augen hier subtil mit. Das ist ein Zeichen dafür, dass er wirklich daran glaubt, dass die Wirtschaftsmaßnahmen für den Mittelstand greifen. Das Lachen der Augen ist hier daran erkennbar, dass sich der äußere Augenringmuskel anspannt. Diese Bewegung können die meisten Menschen nicht bewusst ausführen, deswegen ist sie in diesem Fall sehr zuverlässig. Zweitens legt Obama den Kopf leicht in den Nacken. Das ist ein Signal, dass er sich selbstsicher fühlt. Und drittens unterstreicht er mit seinen Händen die meisten seiner Worte. Das heißt, es spricht hier der komplette Körper und das erhöht natürlich enorm auch die Überzeugungskraft.
Die Republikaner machen es Obama und den Demokraten ja nicht unbedingt leicht. Zuletzt haben sie ohne Absprache den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in den Kongress eingeladen. Die Rede ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Wie ist Obama in seiner Rede auf die Republikaner eigentlich eingegangen?
Ja, da hat er eine ziemlich harte Ansage gemacht. Das konnte man sehr gut hören und auch sehen.
Wenn ein Gesetz meinen Schreibtisch erreicht, das das versucht, wird es mein Veto ernten.
It will have earned my veto.
Die Mimik ist hier sehr deutlich, der Kopf schnellt nach vorne, während Obama die Augenbrauen zusammenzieht. Das ist ein Zeichen für Ärger, hier als deutliches Warnschild in Richtung der Republikaner. Zusätzlich zieht er auch noch, man könnte fast sagen wie ein zähnefletschender Hund, die Oberlippe hoch. Spannend ist dann hier der Unterschied in seiner Gestik. Und er unterstreicht hier zwar mit seinen Händen auch seine Worte, die Bewegungen sind aber nicht so rund und weich wie in der ersten Szene, sondern härter und zackiger. Das verrät, dass er hier in den Angriffsmodus schaltet. Und das merkt man übrigens auch daran, dass er in der Szene schneller blinzelt. Das ist nämlich ein Zeichen für einen erhöhten Stresspegel.
Doc, du hast vor kurzem mal von Obamas Baseline gesprochen. Was bedeutet Baseline?
Baseline ist das Normalverhalten eines Menschen, hier in Bezug auf die Mimik. Bei Obama fällt nämlich auf, das ist durchaus interessant, dass er öfter die Augenbrauen innenseiten hochzieht, um Dinge zu betonen. Das ist normalerweise ein Zeichen für Trauer, darf bei Obama dann aber nicht so interpretiert werden. In diesem Fall wirkt der Ausdruck für Trauer zum Beispiel nicht stimmig mit der Stimme oder der Körperhaltung. Und außerdem fehlen noch weitere Anzeichen für Trauer im Gesicht, wie zum Beispiel ein herunterziehender Mundwinkel. Man kann also nicht davon ausgehen, dass Obama Trauer empfindet, wenn er die Augenbrauen innenseiten hochzieht, weil weitere Signale dafür fehlen. Die gleiche Angewohnheit mit den Augenbrauen innenseiten haben übrigens auch Woody Allen und der Hertha-Manager Michael Preetz. Hier hat quasi jeder seine eigene Vorliebe. Steinbrück zum Beispiel zieht gern mal die Oberlider hoch, um etwas zu betonen. Dadurch werden die Augen dann größer. Das darf dann allerdings nicht mit Angst oder Überraschung verwechselt werden. Und andere ziehen wiederum die Augenbrauen zusammen oder hoch, wenn sie etwas unterstreichen möchten. Also wie gesagt, jeder seine eigene Vorliebe. Wichtig bleibt, wenn wir Mimik sauber interpretieren wollen, müssen wir uns im ersten Schritt einen Eindruck über die nonverbale Baseline einer Person verschaffen. Und Bewegungen, die dann jemand zur Betonung benutzt, dürfen wir nicht als Emotion deuten.
Das heißt, wenn Barack Obama traurig guckt, heißt das also nicht, dass er auch traurig ist. Dankeschön für die Analyse, Dirk.
Gerne.
Dirk W. Eilert ist der Gesichterleser. Im schönen Morgen auf Radio 1.
Was erfolgreich ist, das wird kopiert und zwar nicht nur von einem. Das lässt sich zurzeit ja sehr hübsch am Beispiel der Pegida-Demonstrationen beobachten. Nicht immer allerdings ist der Erfolg bei der Kopie so groß wie beim Original, zumindest hier in der Region. Da haben die diversen Pegida-Ableger bisher nämlich nicht besonders viele Leute auf die Straße gebracht.
Darüber reden wir mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Alex Krämer. Guten Morgen, Alex.
Guten Morgen.
Morgen. Die Dresdner haben ja vorgezogen. Dort waren es gestern am Sonntag etwas mehr als 17.000 Menschen bei Pegida in Berlin und Brandenburg, bleibt es aber beim Montag. Welche Demos sind für heute angemeldet?
Einmal Berlin, das kennen wir ja schon, Pegida, das gab es schon ein paar Mal. Und zum ersten Mal, das ist neu, in Brandenburg an der Havel eine Demo. Bram Pegida heißen die dort, das ist ein neuer Akteur. Bram Brandenburger für Meinungsfreiheit und Mitbestimmung. Und wenn ich das hinterher noch mitspreche, dann also Brandenburger für Meinungsfreiheit und Mitbestimmung, patriotische Europäer für die Befreiung des gegen die Islamisierung des Abendlandes. Lange Namen sind da üblich. Ergänzen würde ich, wenn wir so den Blick in die Region schweifen lassen, noch eine Demo vergangene Woche in Oranienburg. Da gab es am Mittwoch einen Abendspaziergang für eine angemessene Asylpolitik. 250 Demonstranten etwa, 250 Gegendemonstranten auch. Sowas Ähnliches gab es schon mal vor Weihnachten. Das ist das Spektrum in Berlin und Brandenburg.
Und das ist ein großes Nachahmerangebot. Sind die sich alle eigentlich grün untereinander?
Nee, die sind eher Konkurrenz. Also bei der BRAM ist es so, dass da die Republikaner dahinter stecken. Der Versammlungsleiter ist der Landesvorsitzende, der in Brandenburg eigentlich ziemlich bedeutungslosen Republikaner. Da gab es dann auch sofort Gegenwehr. Die AfD, die ja den Schulterschluss zu den Dresdner Demonstranten gesucht hat, die distanziert sich. Genauso wie auch Katrin Oertel, diese Wortführerin von Pegida in Dresden, die sagen, das sind Trittbrettfahrer da in Brandenburg an der Havel. Das hat ja eine gewisse Komik, weil man auch sagen kann, die AfD waren durchaus Trittbrettfahrer bei den Dresdner Demonstrationen. Pegida, die sind am engsten dran an Dresden, haben einen Link zu Pegida auf ihrer Facebook-Seite, sind sozusagen der offizielle Ableger hier in der Region. Dahinter steckt ein früherer CDU-Bezirkspolitiker aus Reinickendorf. Und in Oranienburg, da weiß man nicht so genau. Ich war da selber bei einer Demo, bei der im Dezember. Das war sehr martialisch vom Auftreten, eher wie so eine, das hatte was von rechtsextremer Kameradschaft oder so. Da gab es auch eine gewisse Nähe zur NPD, da hat eine NPD-Funktionärin geredet. Das ist so das Spektrum. Ich find's ganz lustig, weil es sind so viele kleine Grüppchen, die da auftreten. Mich erinnert das manchmal wirklich so ein bisschen an Leben des Brian. Nein, wir sind die Volksfront zur Befreiung Judäas. Nein, wir sind die jüdische Volksfront. Also so sehr viele Gruppen, die in die gleiche Richtung gehen, aber sich nicht ganz grün sind.
Ja, und jetzt sehen wir in Sachsen immer Tausende, hier maximal einige hundert Demonstranten. Warum ist das so?
Ich habe da keine abschließenden Erklärungen, aber ein paar Ideen. Also erstens strukturelle Gründe. Man sieht in Dresden, damit sich sowas herauskristallisiert, braucht man eine größere Stadt. Also ich glaube, in Meißen oder Coswig oder wie diese Städte um Dresden herum alle heißen, würden die auch nicht so viele zusammenkriegen. Diese große Stadt wäre hier in der Region aber Berlin. Und in Berlin wird sofort große Gegendemos geben. Also das wäre nicht so leicht, da den Raum zu besetzen, wie es in Dresden war. Noch dazu kennt man das in Berlin auch, dass da viele Kulturen miteinander leben. Also wenn ich meiner Nachbarin in Moabit erzählen würde, weißt du was, nächstes Jahr kannst du nicht mehr Weihnachten feiern, dann müssen wir alle in die Moschee gehen, dann würde die sagen, jetzt ist er völlig übergeschnappt, würde aber keine Angst kriegen, wie das vielleicht in Dresden bei manchen Leuten ist. Hinzu kommt, Dresden ist weit, nicht so weit weg. Wer diese Demos gut findet, der fährt dann eben einfach hin. Das sind, glaube ich, so die strukturellen Gründe, warum hier in der Region nicht so viel passiert. Ich glaube aber zumindest, wenn ich auf Brandenburg gucke, dass das gesellschaftliche Klima auch noch ein bisschen anders ist als in Sachsen.
Inwiefern? Also die AfD, die sogenannte Alternative für Deutschland, die ist ja nach Aussage ihres Fraktionschefs Gauland natürlicher Verbündeter von Pegida und die ist ja in etwa gleich stark in beiden Ländern.
Das ist völlig richtig. Also dieses Potenzial gibt es. Ich glaube, der Unterschied liegt da, wo es wirklich ins Rechtsextreme geht. In Sachsen, sagen Leute, die sich da auskennen, ist nicht besonders viel passiert seit den 90er Jahren. Damals hatten ja beide Länder, Sachsen und Brandenburg, vergleichbare Probleme, Übergriffe auf Asylbewerber. Wir haben diese Fälle alle noch im Kopf. Hoyerswerda, Guben, das sind ja so Ortsnamen, die dafür stehen. In Brandenburg hat man damals versucht, das Ganze langfristig anzugehen, mit langem Atem. Es gab viele Verbote von Kameradschaften, von rechtsextremen Gruppierungen und parallel dazu gab es ein Handlungskonzept tolerantes Brandenburg. Das hört sich dann immer so schwammig an, da steckt aber viel dahinter. Es gibt mobile Beratungsteams in allen Landkreisen, die Bürgermeistern zur Seite stehen, wenn da was passiert. Man ist an die Feuerwehren rangegangen, an die Sportvereine und darüber hat sich dann über die Jahre das gesellschaftliche Klima wirklich verändert. Also wer Rechtsextremes vertritt, gehört dann in Brandenburg wirklich nicht dazu. Und da gibt es einen breiten Konsens über die Parteien hinweg. Wenn irgendwo es einen Neonazi-Aufmarsch gibt, bilden sich sehr schnell immer gegen Demos. Da hat sich wirklich was verändert seit den 90ern. Es ist nicht alles gut in Brandenburg, aber ich glaube, es gibt da einen deutlichen Unterschied zu Sachsen. Sieht man auch heute, gegen die Bram-Demo haben alle Parteien von der CDU bis zur Linken zu einer Gegendemo aufgerufen und das sehr schnell.
Ja, die Gegendemo zur Bram-Pegida gibt es nämlich auch. Jetzt haben wir viel über Bram-Pegida geredet, dann wollen wir auch die Gegendemo erwähnen. Die findet heute Abend in Brandenburg an der Havel statt. Unter dem Titel für ein buntes und weltoffenes Brandenburg werden etwa 500 Menschen gegen Bram erwartet. Vielen Dank, Alex Krämer.
Gerne.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Herr Drösser, stimmt's denn, dass man sich im Büro nicht so leicht ansteckt, wenn man öfter lüftet?
Man liest den Ratschlag des Öfteren, öffnen Sie in der Erkältungssaison öfter mal das Fenster im Büro, dann sind nicht so viele Viren in der Luft, an denen man sich anstecken kann. Das wirft zwei Fragen auf. Erstens, schwirren denn überhaupt Viren durch die Luft, auch wenn man nicht direkt von jemandem angenießt wird? Und zweitens, sorgt das Lüften dafür, dass die irgendwie nach draußen kommen? Und tatsächlich kann man beide Fragen mit Ja beantworten. Viren können zunächst mal nicht fliegen, aber sie befinden sich in Tröpfchen, die wir zum Beispiel ausniesen. Und wenn diese Tröpfchen klein genug sind, dann fallen sie nicht auf den Boden, sondern können sich tatsächlich in der Luft halten. Aerosole nennt man das auch. Und die Viren darin können durchaus aus 2 oder 3 Stunden überleben, wenn derjenige, der genießt hat, schon längst nicht mehr im Zimmer ist. Forscher haben bis zu 15.000 Grippeviren pro Kubikmeter gezählt. Und zum Lüften, Forscher haben in Krankenhäusern die Keime in der Luft gezählt und sind dabei zum Ergebnis gekommen. Erstens, alte Gebäude haben einen besseren Luftaustausch als die modernen, die auf Klimaanlagen angewiesen sind. Und zweitens, wenn man die Fenster regelmäßig öffnet, dann wird die Luft 18 Mal so oft ausgetauscht, wie wenn Türen und Fenster geschlossen sind. Also, der Rat ist tatsächlich sinnvoll. Lüften Sie Ihr Büro öfters, wenn sich kranke Kollegen drin befinden. Und zwar per Stoßlüftung. Also alle 1-2 Stunden mal alle Fenster aufreißen. Dann fliegen auch gefährliche Viren ins Freie.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmts@radio1.de.